Jetzt hatte ich mir vorgenommen, wollte, bevor ich anfange, noch was vorschieben. Und das habe ich vergessen. Was Sie sehen sollten. Sie gehören zu den letzten Menschen, die mich in einem Alter von noch nicht 80 Jahren erleben. Weil, wie gesagt, in 14 Tagen werde ich 80. Und das Verblüffende ist, es scheint immer weiterzugehen. Sowohl das Leben wie auch das Denken. Das ist unglaublich. Manchmal denke ich, ich werde also immer noch gesünder. Wo muss ich denn nur noch fragen, um Gottes Willen, wo soll das enden? Weil irgendwie muss man ja zu einem Ausgang aus diesem Leben kommen. So ist das. So, jetzt kommen wir zu dem Thema. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Ich wollte ein Kompliment machen zu diesem IMABE, zu dem Namen Ihres Instituts. Weil ich finde das unglaublich originell, diese Kombination aus Anthropologie und Ethik. Und es hat mich auch, also das gelesen, es hat mich so fasziniert. Ich war so neidisch, warum ich nicht auf diese Idee gekommen bin. Dass es dazu beigetragen hat, dass ich mich dann gestern Abend auf den Zug gesetzt habe, um heute hier zu sein. Und müssen Sie mir irgendwie mal noch erklären, oder vielleicht in der Podiumsdiskussion, wie Sie auf diesen ungemein originellen Titel für Institut gekommen sind.
Entschuldigung, kann man das Mikro noch ein bisschen besser einstellen? Einfach tiefer?
Sehen Sie, ich merke schon. Ja, so. Wenn ich drüber wegrede, dann ist es noch schlechter. Also im Großen und Ganzen wollen Sie eigentlich sagen, ich soll gefälligst lauter sprechen. Gut, ich werde es also versuchen. Ich habe Sie gleich gesagt, wenn das dann wieder zu leise wird aus Gewohnheitsbildung, müssen Sie mich wieder anwerfen. Gut, ich werde für meinen Kurzbeitrag, also eine halbe Stunde ist für mich viel zu kurz, klar, für ein solches komplexes Thema, Monokultur der Effizienz, Stressfaktoren in der Arbeitswelt als Auslöser psychischer Krankheiten. Ich werde jetzt als Methode einen Ansatz, der nennt sich historische Anthropologie. Gibt es erst seit kurzem. Anthropologie war eigentlich immer so eine Wissenschaft, wo man sagte, wir wollen über das Wesen des Menschen nachdenken. Nun ist das ja unmodern geworden, über das Wesen nachzudenken, weil man sagte, vielleicht hat der Mensch gar kein Wesen, sondern man muss alles historisch in Entwicklung betrachten. Und für den Bereich der Anthropologie ist das, glaube ich, ganz hilfreich gewesen, dass es ungefähr so seit 10, 15 Jahren die sogenannten historischen Anthropologen gibt, die sich Gedanken machen, wie das, was man früher das Wesen des Menschen genannt hat, wie das in ständiger Entwicklung ist und wie das in Abhängigkeit von den jeweiligen historischen Gegebenheiten sich immer wieder neu justieren muss. So. Und in der Perspektive der historischen Anthropologie spielen für dieses mir gestellte Thema so viele Faktoren eine Rolle, dass ich mich hier auf eine Auswahl von 10 Thesen beschränke. Erstens, mit dem Beginn der Industrialisierung im deutschsprachigen Raum im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts zerfiel die bisher einheitliche Sinnbild des Menschen oder der Menschen. Die einheitliche Sinnwelt des einen Hauses, des einen Haushalts, das ganze Mittelalter entlang, mindestens in zwei Welten, nämlich in die Welt der sich industrialisierenden Arbeit und die Welt des jetzt erstmals nur noch familiären Wohnens. Arbeiten und Wohnen, getrennt voneinander. Und diese Zweihälftigkeit der Sinnwelt des Menschen symbolisiert sich durch nichts besser als durch den Arbeitsweg. Weg zur Arbeit und von der Arbeit. Tut so, als ob man zwischen zwei Welten pendelte. Ganz spannend. Etwas, was die Generation vor der industrialisierenden Epoche gar nicht hätte denken können. Zweitens, da sich nun nicht nur die Arbeit in die Fabriken, später Büros, entfremdete, sondern zugleich auch die Erziehung und Bildung an die Institutionen des Schulsystems fiel. Und das familiäre und nachbarschaftliche Helfen sich ebenfalls institutionalisierte und professionalisierte, wurde die so von ihrem sozialen Sinn immer mehr entlastete, befreite Familie, hätte keinen sozialen Sinn mehr, die Familie, zum Ort des nun isoliert erlebbaren Psychischen. Das war neu, dass man das Psychische isoliert erleben konnte, weil nicht mehr wie bisher das Psychische körperlich und sozial eingebettet. War eigentlich bisher immer so üblich gewesen. Immerhin hatte der gute alte Aristoteles die Seele noch, witzigerweise, die Lebendigkeit des Körpers genannt. Das war eine Voraussetzung dafür, dass man nun auch psychisch erkranken konnte. Das ist eine Erfindung der Industriegesellschaft, der industriellen Epoche. Drittens, das Grundgesetz der Industrialisierung war währenddessen die permanente Beschleunigung von allem. Produktivität, Mobilität, Kommunikation, alles hatte permanent sich zu beschleunigen. Der zu diesem Fortschrittsideal passende Menschentyp war also unter Marktbedingungen nicht nur der Leistungsfähige, sondern der endlos leistungssteigerungsfähige Mensch. Viertens, dass man lange Zeit dafür Glauben fand, man könne auch die damit unvermeidlich verbundene Verdichtung der Arbeit, Effizienz, unendlich steigern, hängt nun mit dem gleichzeitigen Prozess der Medizinisierung des Psychischen zusammen, ebenfalls der Industrialisierung geschuldet. Fünftens, denn galt noch den Gründungspionieren der Psychiatrie als einer eigenständigen Disziplin, Psychiatrie eigenständige Disziplin, um 1800 diese zur Hälfte als der Philosophie und Anthropologie und nur zur anderen Hälfte als der Medizin zugehörig, ausgerückt in dem jahrzehntelangen Streit bei diesen Psychiaterpionieren zwischen den sogenannten Somatikern und den sogenannten Psychikern. Die haben sich um die Ohren gehauen und haben immer das klar gesagt, dass das, ja, wozu gehört die Psychiatrie? So wuchs mit dem Siegeszug der Industrialisierung und der Vernaturwissenschaftlichung der Medizin nicht nur die Medizinisierung des Psychischen, sondern auch der Fortschrittsglaube an die technische Machbarkeit einer leidensfreien Gesellschaft. Da war man so ziemlich bis zur Generation meiner Eltern total naiv, total überzeugt davon. Übrigens am meisten grassierte das während der Nazizeit, dieser völlig überspannte Fortschrittsbegriff. Sechstens, je mehr nun im 19. und 20. Jahrhundert diese ursprüngliche philosophisch-anthropologische Sinnbindung psychischer Störungen entfiel, desto einseitiger wurden sie nur noch nach dem medizinischen Defektmodell als Krankheiten den einzelnen leistungsbeeinträchtigten Individuen zugeordnet, die man der Effizienz wegen fabrikanalog, diese neuen psychisch Kranken, fabrikanalog in möglichst großen Institutionen ausgegrenzt und gesellschaftlich unsichtbar gemacht hat und in der Folge dadurch so entwertet hat, dass die professionell-psychiatrische Bereitschaft zur Vernichtung der unheilbaren, chronischen Ballastexistenzen, es wurde immer denkmöglicher, bei mir und meinesgleichen vor zwei Generationen oder drei Generationen, dass schließlich, aber doch schon nicht erst im Zweiten Weltkrieg, sondern schon im Ersten Weltkrieg des Kaiserreiches, das Hungersterben von uns psychiatrischen Profis ausprobiert wurde. 70.000 in Deutschland, bei allen kriegführenden Ländern, auch in England, auch in Frankreich, war das denkmöglich. Nicht bei den Politikern, sondern bei den psychiatrischen Professionellen. Nur in Deutschland hat man es aus gegebenen Anlass genau untersucht. Deswegen weiß man, dass es 70.000 zusätzlich Tote, über das, was einfach statistisch zu erwarten gewesen wäre, zusätzliche Toten, die gezielt durch Kalorienreduktion zustande gebracht wurden. Und damit war etwas erreicht, was man im Zweiten Weltkrieg nur noch ein wenig radikalisieren musste. Viel Neues war da nicht hinzuzudenken. Diese Medizinisierung des Psychischen erlaubte systemkonform das ungehinderte Fortschreiten der industriell-ökonomischen Leistungsverdichtung auch über die Grenzen des Menschengemäßen hinaus. Problemlos. Siebtens. Jetzt ist an ein zu Unrecht vergessenes Intermezzo zu erinnern. Das bräuchte ich eigentlich nicht, bloß es ist mir derart zu Unrecht vergessen in der Entwicklung der Psychiatrie oder in der historischen Anthropologie, dass ich daran gerne erinnern möchte. Denn die meisten Psychiater der ersten Nachkriegsgeneration, also die von 45 bis 65 in der Psychiatrie irgendwie leitende oder jedenfalls im Denken führende Positionen innehatten. Das sind nämlich witzigerweise, ist mir vor kurzem erst wieder eingefallen, selbst mir, sind zugleich die erste Generation, die seit der Gründungsgeneration um 1800 erstmals wieder das philosophische Bein der Psychiatrie und damit den Sinnbezug psychischen Leidens getrennt von ihrer Reduktion auf rein medizinische Krankheiten, das philosophische Bein neben dem medizinischen Bein wieder stark zu machen versucht hat, egal ob sie anthropologisch, phänomenologisch, existenzphilosophisch, daseinsanalytisch gedacht oder sich auf Kant oder die Dialogphilosophin Martin Buber bezogen haben. Man kann nicht aufhören. Eine philosophisch orientierte Sparte dieser Nachkriegspsychiater neben der anderen, ich muss die jetzt nicht alle erwähnen namentlich, aber ich komme so auf etwa 30, auch weltberühmte Psychiater. Exemplarisch erinnere ich, weil wir nun hier in Wien sind, natürlich an Viktor Frankl, wie mein Vorgänger das auch schon getan hat. Übrigens ergänzen uns unsere Beiträge auf eine ganz wunderbare Weise, wie ich meine. Erinnere ich an Viktor Frankl, der aus Auschwitz zurück in Wien in seinem Büchlein Der leidende Mensch für seine Wiener Medizinstudenten geschrieben, nicht nur wie Freud auf die Arbeits- und Genussfähigkeit des Menschen, kann man auch sagen, des Wesens des Menschen, sondern auch auf seine Leidensfähigkeit setzte. Das ist nämlich seine Kritik, Frankls Kritik an Freud, Arbeit, Leistung und Genuss, okay, nichts gegen zu sagen, aber Freud hat die Leidensfähigkeit des Menschen vergessen. Und er konnte das natürlich gut reden, direkt aus Auschwitz kommend. Und von daher seinen Studenten und seinen psychiatrischen Patienten empfahl, ihr Leiden nicht nur auch immer auf sich selbst zu beziehen, dass man leidet an sich selbst, sondern dass man gut beraten sei, soweit man das interpretieren könne, dass man nicht immer nur um seiner selbst willen leidet, sondern auch um des oder der anderen oder eines anderen willen leidet. Weil das hat er in Auschwitz erfahren, dass die, die aus politischen Gründen oder auch religiösen Gründen verfolgt waren, die wussten, um was herum sie zu leiden hatten, während die jüdisch Verfolgten das nicht wissen konnten. Und deswegen war deren Leiden noch viel zerstörerischer als das der anderen Verfolgten. Ja. Achtens. Aber obwohl wir künftig von diesem anthropologischen Selbstverständnis der Psychiatrie, was es Gott sei Dank seither wieder gibt, wohl am meisten profitieren können, war inzwischen die industrielle Monokultur der Effizienz und das ökonomische Wachstum der Wirtschaft als Selbstzweck so dominant und hatte zudem, Sie sind ein Schatz, ich muss es aber trotzdem jetzt irgendwo hinstellen, wo ich nicht mit einer Handbewegung, da, hier unten geht's, wunderbar, so machen wir das. Das ist toll, wie viele Menschen auf einen zukommen und einem helfen. So, also, war inzwischen die industrielle Monokultur der Effizienz und das ökonomische Wachstum der Wirtschaft als Selbstzweck so dominant und hatte zudem das System der sozialen Sicherung sich so zu eigen gemacht, funktionalisiert auf Erwerbsfähigkeit. Eine Rente kriegt man nur, wenn man in seiner Erwerbsfähigkeit geschädigt ist, nicht etwa als Mensch oder als alter Mensch, einfach so, dass für die Erklärung eines zunächst unklaren psychischen Unwohlseins, und alles psychische Unwohlsein fängt eigentlich an, dass man nur irgendwas spürt, man weiß nicht genau, was es ist. So fängt das Psychische an. Dass für die Erklärung dieses zunächst unklaren psychischen Unwohlseins der früher breite Fächer ganz verschiedener Interpretationen, nämlich beispielsweise politischer, sozialer, kultureller, ökonomischer oder religiöser Art, religiöser Gründe, eine nach dem anderen ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, bis die medizinische Erklärung das Monopol hatte für die Glaubwürdigkeit der Erklärung zunächst unklarer Leidenszustände. Das ist ganz merkwürdig, wie wir Ärzte das hingekriegt haben. Wir haben inzwischen das Monopol. Alles andere spielt kaum noch eine Rolle. Was früher alles mal auch neben dem Medizinischen wichtig gewesen ist, wir haben die anderen Möglichkeiten, die kulturellen, religiösen, ökonomischen Gründe aus dem Felde geschlagen. Es zählt nur noch, was medizinisch als Krankheit geadelt wird und Akzeptanz findet. Als Krankheit, die dem einzelnen, isolierten und leistungsunwerten Individuum zugeordnet werden kann, damit nämlich das System die Monokultur der Leistungsverdichtung in der Wirtschaft möglichst unberührt davon bleiben kann. Das sind immer die einzelnen leistungsentwerten Individuen, die schuld dran sind, nicht das System. Funktioniert sehr gut. Da nun die schweren psychischen Störungen sich auch interkulturell kaum vermehren lassen, das gilt von den Eskimos bis zu den Feuerlandinseln, dass schwere psychotische Zustände in der Häufigkeit, man kann sich anstrengen, wie man will, lassen sich kaum vermehren, bleiben im Großen und Ganzen ähnlich häufig. Ist dieses Verfahren, mit dem sich vor allem die leichten Befindlichkeitsstörungen, je leichter, umso besser, fast beliebig bis zu Volkskrankheiten vermehren lassen, systemkonform, zumal das gesamte medizinisch-therapeutische Hilfesystem ja durchaus davon profitiert. Und obwohl für viele Biografien andere nicht-medizinische Erklärungen und Hilfen sinnvoller sein könnten. Neuntens, zum vollständigen Verständnis unseres Themas fehlt jetzt nur noch die kurze Diskussion der letzten fundamentalen Veränderung der Arbeitswelt. Denn unter dem Aspekt des Arbeitsmarktes spricht man etwa seit 1980 vom Ende der 150-jährigen Industrieepoche und etwa vom Beginn der Dienstleistungsepoche. Für uns bedeutet das konkret, dass man im klassischen Industriebereich, also zur Bearbeitung von Sachen, kaum noch neue Arbeitsplätze braucht, zumal man die Effizienzsteigerung, die ständige permanente Effizienzsteigerung weiterhin, jetzt doch bitteschön kostengünstiger vermehrt durch Maschinen erzielen kann. Da braucht man nicht mehr die teuren Menschen. Während neue Arbeitsplätze fast nur noch im Dienstleistungsbereich, also zum Arbeiten mit oder für Menschen entstehen können, wenn man denn eine massive Arbeitslosigkeit verhindern will. Das bedeutet zumindest die Chance für so etwas wie eine Rehumanisierung der Arbeitswelt. Man hat es mehr mit Menschen als mit Sachen zu tun. Vom Wiederbeginn ihrer Sinnorientierung bis hin zur Rückläufigkeit der drei großen Fortschrittsillusionen, Fortschrittserrungenschaften der Industrieepoche. Denn erstens kann an die Stelle der fabrikanalogen Institutionalisierung von leistungsunwerten Menschen, psychisch kranken Menschen, nun die Integration von psychisch Kranken, Alterspflegebedürftigen, Dementen, Menschen und auch des Sterbens selber, auch dies wurde ja institutionell ausgegrenzt, dass man dies reintegrieren kann in die eigene Lebenswelt, dass das gewollt werden kann und nicht wie vor kurzem abgewehrt werden muss, in die eigene Lebenswelt, in ihren eigenen Sozialraum und in ihre Nachbarschaft erfolgen. Es mehren sich die empirischen Befunde, dass Menschen, Bürger, bisher unbescholtene Durchschnittsbürger, die an nichts Böses gedacht haben, ihre Nachbarschaftsrolle wiederentdecken, die sie seit Adam und Eva natürlich immer gehabt haben. Nur bis zum Fortschritt der Industriegesellschaft. Da meinte man, das wäre jetzt vom Fortschritt überholt, das brauchte man nicht mehr. Und jetzt beweisen uns die endlos epidemisch zunehmenden alten, alterspflegebedürftigen und dementen Menschen, dass wir uns da einen Finger geschnitten haben und dass wir neben den professionellen Helfern auch die Bürgerhelfer, die Bürger als Nachbarn wieder brauchen. Und es ist verrückt, dass es funktioniert. Die Menschen fallen drauf rein und fangen an, sich wieder nicht nur für sich selbst zu interessieren, sondern eben auch sich für Fremde, andere, hilfsbedürftige, institutionsbedrohte, anstaltsbedrohte Menschen zu interessieren. Unglaublich. So, das war das erste, die Institutionalisierung, der erste Fortschrittskern. Zweitens muss die allzu forcierte Professionalisierung des Helfens schon wegen des Arbeitskräftemangels zum Teil wieder an die Bürger zurückgegeben werden, was wegen des von ihnen wiederentdeckten Helfensbedürfnisses zu ihrer psychosozialen Gesundheit beiträgt. Ich habe mein letztes Büchlein, meinen letzten Reisebericht. Ich bin ja seit meiner Berentung bin ich permanenter Reisender, Handlungsreisender, Missionsreisender in Sachen, wie kommt es zu diesem merkwürdigen Phänomen, dass immer mehr Durchschnittsbürger anfangen, sich von sich aus auch für fremde Menschen zu interessieren. Dann frage ich die immer, wie kommt ihr eigentlich nur auf diese blöde Idee? Ihr könnt das Leben doch viel bequemer haben. Und es ist unglaublich, was man da für Antworten kriegt. Meistens völlig verunsicherte Antwort, weil keiner kann das so recht bei sich wiederfinden. Aber er merkt, dass es ist, aber woher, wieso das kommt, können die meisten eigentlich nichts zu sagen. Sind sich eigentlich nur sicher, dass das nichts mit Moral zu tun hat. Man will kein moralisch besserer Mensch sein. Das sind sich alle einig. Und ansonsten ist großes Rätselraten. Und da, wie gesagt, ich frage den immer ganz penetrant und schreibe mir das auf, was sie sagen. Und in den letzten Jahren ist mir vermehrt aufgefallen, dass Leute mit so einer gewissen Selbstironie sagen, naja, also wenn der Hilfebedarf immer größer wird, dann muss es ja auch mehr Menschen geben, die dann einen Teil von dem Spaß sich da zu eigen machen und sich dann auch dann über das hinaus, was sie bisher getan haben, helfen. Und dann sagen sie, dann bin ich eben helfensbedürftig. Sehr zum Unterschied vom Helfersyndrom eine Generation vorher. Das ist eine Generation vorher. Helfersyndrom hört man heute kaum noch, so 68er Jahre. Heute sagen die Bürger, dann bin ich eben helfensbedürftig geworden. Ungern eigentlich, das ist furchtbar was Lästiges, aber irgendwie kann ich mich nicht dagegen wehren. Ich habe sämtliche deutschsprachigen Lexika durchgearbeitet. Das Wort helfensbedürftig gab es bisher in der deutschen Sprache nicht. Hilfsbedürftig, ja, jede Menge, immer, aber helfensbedürftig gab es nicht. Da gibt es jetzt also zunehmend Bürger, die die deutsche Sprache auf diese Weise bereichern. Und dann sagen sie noch, und dieses, ich brauche das, ist auch eine der häufigen Beantwortungen von Fragen nach dem Motiv, weil sie sagen, ich brauche das für meine Gesundheit. Manche wählen das Wort psychosoziale Gesundheit, aber normale Bürger natürlich nicht, das ist viel zu ausländisch. Sondern ich brauche das für meine Gesundheit. Ich fühle mich nicht gesund, wenn ich nicht auch einen Teil meiner Zeit, einen kleinen Teil, Gottes Willen nicht zu groß, wäre schrecklich, aber einen kleinen Teil, 3 Stunden in der Woche, 5 Stunden in der Woche, vielleicht sogar 10 Stunden in der Woche, mich für fremde andere Menschen engagiere. Ich brauche das für meine Gesundheit. Und dann entwickeln sie einen völlig neuen Begriff für Gesundheit. Gesundheit in diesem Sinne bedeutet nämlich, krank wurde man in der Vergangenheit immer nur durch Überlastung. Heute dummerweise kann man aber auch durch Unterlastung krank werden. Also führt man so eine Art Zwei-Fronten-Krieg. Und das heißt, gesund fühle ich mich, wenn ich ausgelastet bin. Ausgelastet sein. Immer scharf am Winde segeln. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ausgelastet sein. Ein zauberhaftes Wort, von dem ich jedenfalls eine Menge profitiert habe. So, und drittens, wie hatten wir das? Ja. Und weil das so ist, dass eben auch die Professionalisierung nicht mehr weitergetrieben werden kann, weil es gar nicht entsprechend geeignete und interessierte Menschen gibt, mit der unendlichen Wachstum des Hilfebedarfs. Vor kurzem hatten wir doch noch gedacht, die leidensfreie Gesellschaft ist machbar. Gar nicht lange her. Also wie gesagt, meine Eltern haben noch, schwöre ich, ganz naiv dran geglaubt. Und heute reiben wir uns die Augen und stellen fest, um Gottes Willen, der Fortschritt geht ja in eine ganz andere Richtung. Nicht Leidensfreiheit, nicht Verminderung von Leiden, sondern Vermehrung von Leiden. Immer mehr werden krank, chronisch krank. Die Menge der chronisch Kranken ist ein neues Phänomen, dem Medizinfortschritt geschuldet. Und die Zahl der alterspflegenden, dementen Menschen, es werden immer mehr. Menschliches Leiden, menschlicher Hilfebedarf wird nicht weniger, sondern mehr. Und das soll Fortschritt sein? Pfui Deibel. Das haben wir nicht gewettet. Verrat. Da müssen wir was gegen tun. Und in diesem Art Fortschrittsschock stecken wir gerade. Das ist so ein Symptom von diesem Epochenumbruch. Industrie zu Dienstleistung. Was da später mal sich als der stimmigste Begriff herausstellen wird, kann heute noch kein Mensch sagen. Aber es ist ganz gut, wenn man das mal mit im Kopf behält. Ja, und drittens ist die allzu übertriebene Medizinisierung. Sämtlicher Widerfahrnisse der Menschen rückläufig, weshalb selbst die Demenz, heute Peter Whitehouse macht es möglich, der amerikanische Demenzforscher, heute mehr als Schicksal und weniger als Krankheit gilt. Weil Krankheit kann man gar nicht wissen. Kann man zumindest wissenschaftlich nicht beweisen, dass es was mit Krankheit zu tun hat. Können wir vielleicht in 30 Jahren, aber heute noch nicht. Wir können nur sagen, dass Demenz ist einer der Wege, die wir Menschen gehen können, wenn wir älter werden und dann irgendwann auch sterben wollen. Einer der Wege, alt zu werden und zu sterben. Ja, deswegen kann man sagen, dass daher grundsätzlich als Erbe der philosophischen Psychiatergeneration, ich erinnere an Viktor Frankl noch einmal zum letzten Mal heute, psychische Störungen eher als Beziehungsstörungen und weniger als Krankheit eines isolierten Individuums aufgefasst werden. Menschen sind anthropologisch zunächst Beziehungswesen, bevor sie darüber hinaus auch Individuen, isolierbare Individuen werden können. Ein bisschen künstlich zwar, aber immerhin das geht. Aber zunächst mal fangen wir alle als Beziehungswesen an. Das ist nicht nur historische Anthropologie, glaube ich, sagen zu dürfen. So, deshalb heißt heute auch die ärztliche Grundbeziehung, wo man früher immer gesagt hat, Arzt-Patient-Beziehung. Weil wir alle als Ärzte Medizin ja gelernt haben, der Patient steht immer im Mittelpunkt. Heute, wo wir wissen, dass Menschen zunächst mal Beziehungswesen sind, wissen wir, dass das eine glatte Lüge ist. Weil, wenn in einer Familie eine schwerwiegende Krankheit körperlicher oder psychischer oder sozialer Art entsteht, wissen wir, dass alle Mitglieder dieser Familie gleich viel leiden. Vielleicht anders, aber gleich viel leiden. Sodass man eigentlich, so habe ich das in dem Büchlein, was Sie netterweise zitiert haben, der gute Arzt, da mal so formuliert, heißt die ärztliche Grundbeziehung heute vollständig die Arzt-Patienten-Angehörigen-Beziehung. Und wenn Sie das mal wirklich durchdenken, fallen Ihnen unendlich viele Schuppen von den Augen, wie viel Unrecht Sie den jeweiligen Angehörigen von kranken Menschen damit getan haben, dass Sie gesagt haben, der Patient steht im Mittelpunkt. Die Angehörigen sind immer nur ein lästiges Anhängsel. Nörgelrisch und wahrscheinlich auch überwiegend schuldhaft, verstreckt, Verursacher und sowas alles. Unglaublich. Das ging noch bis 2 Minuten. Schaff ich. Das ging bis in die Generation der besonders fortschrittlichen psychoanalytischen Frauen. Ausgerechnet die haben nämlich den Begriff der schizophrenogenen Mutter erfunden. Haben sich alle hinterher furchtbar geschämt. Aber damals war das so, 60er, 70er Jahre, hat man das so gesehen. So, schließlich stößt Effizienzverdichtung beim Umgang mit Menschen schneller an Grenzen als bei der Bearbeitung von Sachen. Da steckt die Hoffnung drin. Weshalb man vermehrt auf Menschen im dritten Lebensalter trifft. Die von sich sagen, jetzt glauben Sie mir das alles nicht, aber es entspricht auch unendlich vielen Reiseergebnissen, auf Menschen vermehrt trifft, die von sich sagen, ich würde ja am liebsten wie früher arbeiten, solange ich lebe. Ruhestand war eine Illusion, eine Fortschrittsillusion, haben wir uns aufschwätzen lassen. Geht gar nicht, sind die Menschen gar nicht für geeignet. Am liebsten arbeiten, solange ich lebe, schon wegen meiner Bedeutung für andere, die ich ein bisschen brauche, zum Gesundsein brauche, um gesund zu sein. Wenn ich nichts für andere tue, irgendwie fühle ich mich dann irgendwie miese, nicht ganz gesund. So. Aber das kann ich nur, das kann ich mir jetzt zwar wünschen, aber verwirklichen kann ich das erst dann, unter der Bedingung, dass dieser elende, endlose Leistungsbeschleunigungszwang entfällt oder zumindest reduziert wird. Entschleunigung, sagen wir dazu heute. So im allgemeinen intellektuellen Deutsch ist das schon angekommen. Dies nun aber auf die Arbeitswelt zu übertragen, das dürfte die Aufgabe unserer nächsten Generation sein. Weil wenn wir das geschafft haben, was ja technisch alles heute kein Problem wäre, heute ist das viel weniger ein Problem als noch vor 100 Jahren. Und insofern wissen die Jüngeren, die hier sitzen, was sie zu tun haben die nächste Zeit. So, andererseits dürfen wir uns aber auch nichts vormachen. Wenn wir wirklich in einem Epochenumbruch stehen sollten, ist ja nur eine Hypothese von mir, die aber plausibel ist. Von der Industrie zur Dienst, zur ja auch ökologischen Dienstleistungsepoche, ungefähr ab 1980, dann stehen wir vor der schweren Aufgabe, die eigenen Gesetze und Normen der uns eher noch unbekannten Dienstleistungsepoche zu erforschen und uns anzueignen. Denn solange wir diese Aufgabe nicht gelöst haben, werden wir immer dazu neigen, die uns ja nun bekannten Gesetze und Normen der Industrieepoche, die einzigen, die wir gelernt haben und von denen wir auch alle geprägt sind immer noch, auf die uns doch unbekannte neue Epoche zu übertragen. Und nicht mehr geeignete Normen und Gesetze auf eine ganz andere Epoche zu übertragen, führt dazu, dass wir dadurch einen Denkfehler auf den anderen häufen. Etwa lieber vom Versprechen der leidensfreien Gesellschaft weiterhin faseln, was dazu führt, dass wir immer geringere Schmerzen schon für unerträglich halten. Eine der aufregendsten Befunde. Darüber kann man alleine mal so ein wunderbares Symposium zu machen. Fände ich für Ihr Institut, wer dem Namen ist, Institut ist sehr gerecht. So, wir werden durch Ausweitung des medizinischen Krankheitsbegriffs auf immer geringere Befindlichkeitsstörungen diese erst zu bis zur Chronifizierung führenden Krankheiten machen. Und wir werden uns eine Arbeitswelt ohne Effizienzverdichtung wegen der damit möglicherweise verbundenen Verzichtleistung vorsichtshalber gar nicht erst vorstellen und uns irgendwann selbst zuzuschreiben haben, das humanisierende Potenzial der neuen Dienstleistungsepoche nicht genutzt zu haben. Denn ohne harte Vorarbeit und ohne Risiko ist das nun dummerweise nicht zu haben. Vielen Dank.